Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Wir lesen dort: Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, unser Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, den wir eben gerade lasen, und damit auch das Thema der Wortverkündigung, das können wir in einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich in dem Wort Liebe. Liebe. Und könnte man sagen, nun ja, eine derartige Predigt, die erwarten wir auch zum anstehenden Weihnachtsfest. Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber einmal abgesehen davon, dass dieser Abschnitt in unserer Predigtreihe über den ersten Johannesbrief jetzt an der Reihe ist, kann und darf es nicht die Aufgabe eines Wortverkündigers sein, allgemeine Erwartungshaltungen zu bedienen. Der Apostel Paulus schreibt einmal: Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und darum sollte ein Wortverkündiger immer vorsichtig sein, menschliche Erwartungshaltungen zu erfüllen oder zu befriedigen. Und aus dieser Blickrichtung ist es gut, dass wir uns zunächst einmal darüber im Klaren sind, worum es in diesem Abschnitt aus dem Wort Gottes, dessen Thema wohlgemerkt die Liebe ist, worum es in diesem Abschnitt nicht geht. Es geht nicht um das Verbreiten einer sentimentalen Stimmung. Es geht nicht um das Kundmachen einer feierlichen Idylle oder Ähnlichem. Im Gegenteil, wenn ich recht sehe, geht es darum, nirgendwo im Neuen Testament und auch nicht im Alten. Wenn wir in der Heiligen Schrift von Liebe lesen oder hören, dann geht es im Gegenteil immer ums Ganze. Sehen Sie, wir brauchen nur eine Seite weiter umzublättern. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16, Da lesen wir: Daran haben wir die Liebe erkannt. Ja, woran? Geschenken irgendwie oder was? Nein. Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Jetzt endet der Satz nicht, sondern er geht weiter. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Gut, das ist vielleicht das Höchste. Aber jetzt in Vers 17 wird Johannes konkreter, praktischer für den Alltag. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleidend sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wie? In der Liebe, von der im Neuen Testament die Rede ist, da geht es niemals um das Austeilen aus meinem Überfluss. Das kann im besten Fall immer nur ein Abglanz sein, sondern es geht um Opfer. Es geht um Preisgabe meiner eigenen Rechte und meiner eigenen Ansprüche. Es geht um Verzicht, um Erniedrigung. Prüfen wir uns einmal, mal ganz ehrlich. Würden wir es als ein Ärgernis empfinden, als eine Zumutung, wenn wir uns heute Morgen etwa an das Wort erinnern aus Hebräer Kapitel 13, Vers 2, wo der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt: Gedenket an die Gefangenen als Mitgefangene und derer, die misshandelt werden als solche, die selbst auch noch im Leib sind. Ihr Lieben, auch heute. Auch heute am 24. Dezember werden Christen verfolgt, misshandelt, gefoltert. Die denken an wahrlich etwas anderes, als was sie vielleicht heute Abend unter dem Weihnachtsbaum bekommen. In den Ländern des Islam oder in Fernost, Nordkorea, China. Menschen werden ganz einfach deswegen gequält, auch heute, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und in keinem Jahrhundert wurde so viel über die Menschenrechte gesprochen. Und in keinem Jahrhundert wurden so viele Christen umgebracht, wie in dem gerade zurückliegenden Jahrhundert. Und wer sich einbildet, dass es wohl besser ist in diesem, der befindet sich in einem großen Irrtum. Ja, es mag sein, dass sich der Konflikt im Blick auf die Christen, dass sich das Engwerden im Blick auf die Christen auch in unseren Breiten in den vor uns liegenden Jahren eher weiter zuspitzen wird. Und lass uns da dafür beten, dass unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt werden, in ihrem Leben im Glauben an diesen Herrn bleiben. Unsere Liebe, und ich spreche hier von wahrer, wirklicher Liebe, ist immer auch ein Test, ob wir die Liebe Gottes verstanden haben. Und über einen solchen Test handelt unser Abschnitt hier in 1. Johannes 2 in den Versen 7 bis 11. Wir wollen hier auf dreierlei achten. Der Test der Liebe, er wird uns gewiesen durch das alte Gebot, das gleichzeitig ein neues Gebot ist. Das ist der erste Punkt. Das zweite, der Test der Liebe, er ist gegründet, er ist verankert in dem, der das wahrhaftige Licht ist, das nun scheint und die Finsternis vertreibt. Und drittens, dieser Test der Liebe, er wird uns anhand von zwei Beispielen illustriert. Das sind dann die Verse 9 bis 11. Meine Brüder und meine Schwestern, hier in unserem Abschnitt schneidet Johannes ein Thema an, das uns dann auch noch in den weiteren Abschnitten des 1. Johannes Briefes begegnen wird. Das Thema der Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu meinen Geschwistern. Und er schneidet dieses Thema an im Rahmen von Prüfungen. Ich sage mal im Rahmen von Selbstprüfungen. Faktisch ist das gesamte zweite Kapitel, wenn wir das einmal insgesamt lesen, eine Auflistung von Tests, von Prüfungen im Blick auf die Frage, stehst du im Glauben an Christus oder machst du dir selbst etwas vor, so wie sich die Gnostiker etwas vormachten? Hast du dich in irgendetwas hineinverrannt, was aber nicht Realität ist, was nicht wahr ist? In den Versen 3 bis 6 von 1. Johannes Kapitel 2, also in dem vorhergehenden Abschnitt, da stellt Johannes, wir hatten das letzte Mal gesehen, einen generellen, einen grundsätzlichen Test vor unser Leben. Es ist der Test des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes. Du bist Christ, dann zeigt sich das an deinem Gehorsam. Dann zeigt sich das darin, ob Gott wirklich Gott in deinem Leben ist. Ob du ihn ehrst, verehrst. Oder ob er nur der Erfüllungsgehilfe für dich selbst ist. Über den Gott, über den Johannes hier spricht, dem hast du zu gehorchen, sagt Johannes. Und dann der nächste Test, darauf kommen wir heute zu sprechen. Es ist mehr ein sozialer Test. Es geht hier um die Liebe. Ich komme gleich darauf zurück. Dann der nächste Test, das sind die Verse 15 bis 17. Bist du ein Christ, dann zeigt sich das ganz konkret darin, ob du zur Welt Nein sagen kannst. Bist du fixiert auf die Welt, auf das Diesseits oder nicht? Christen haben ihre Wurzeln und ihre Perspektive über diese Zeit hinaus. Und dann der vierte Test. Die Verse 18 bis 29 aus 1. Johannes 2 ist der Test der Reinheit der Lehre. Nicht gibt es so etwas wie Reinheit im Glauben, Reinheit in der Lehre. Oder gehen wir auch aus von einem riesengroßen Wischiwaschi, ach irgendwie wird es schon stimmen, irgendwie, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und bei allen diesen Tests fielen die Gnostiker durch. Es gab vier große Schwächen bei den Gnostikern. Und nur bei ihnen? Das erste war das Halten der Gebote. Mal ganz ehrlich, was denken wir, wenn wir das hören? Das ist gesetzlich. Das zweite, Liebe. Kümmert mich wirklich mein Bruder oder meine Schwester? Oder ist es mir eigentlich ziemlich wurscht? Drittens, meine Einstellung zur Welt. Und drittens, Lehre. Biblische Lehre. Frage ich, interessiert mich überhaupt gesunde Lehre? Oder nicht? Merken wir, jeder dieser Tests ist ernst, sehr ernst. Und keiner dieser Tests führt uns in eine religiöse Weihnachtsstimmung. In unserem Abschnitt, kommen wir nun auf diesen Abschnitt zurück, wird uns also die Frage nach der brüderlichen Liebe gestellt. Liebst du deinen Bruder, deine Schwester? Johannes hatte bereits deutlich gemacht, es gibt keine wahrhaftige Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander, wenn es nicht wirkliche Liebe gibt. Und ferner sagt er dann sehr deutlich, ein wahrer Christ ist jemand, der Gemeinschaft mit dem Vater hat und mit dem Sohn. Und von diesem Boden aus zieht Johannes jetzt die Folgerung und sagt, jeder Christ, jeder wahre, wirkliche Christ erweist seinen Brüdern Liebe. Und wer nicht liebt, wer nicht wirklich die Nöte, die Bedürfnisse des Du, des Anderen, meines Nächsten, meines Bruders im Auge hat, der ist kein Christ. Denn dann hat er keine Gemeinschaft mit den Brüdern. Und wenn er keine Gemeinschaft mit den Brüdern hat, dann hat er auch keine Gemeinschaft mit Gott. Übrigens, darin kommt auch zum Ausdruck, wie wichtig Gemeinde im Neuen Testament ist. Es ist keineswegs so, erst komme ich entscheide mich für Jesus und dann schauen wir uns mal nach einer Gemeinde um. Sondern Christenleben vollzieht sich immer, auch und nicht zuletzt im Rahmen einer Gemeinde. Diesen Christen schreibt Johannes: Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Und das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Es geht also zunächst in diesem Abschnitt um ein altes Gebot. Um ein altes Gebot, das uns allerdings in ganz neuer Frische, wenn man so will, in ganz neuer Vitalität begegnet. Ja, es ist ein altes Gebot. Wir haben es vorhin gelesen aus 3. Mose Kapitel 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Bruder ernstlich zurechtweisen. Achten wir einmal darauf, was auch zur Liebe gehört. Wieder keine Sentimentalität, sondern ernstliche Zurechtweisung. Dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und dieses alte Gebot hat nun, so sagt Johannes, eine ganz neue Lebendigkeit erhalten. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ihnen, vor allen Dingen auch den Kindern, klar machen, dass das Alte neu geworden ist, dass man das versteht. Und da fiel mir folgende Geschichte ein. So 10, 11 Jahre ist es her. Da waren der Jochen und die Elsbeth noch viel, viel kleiner, als sie es jetzt sind. Und da machte ich mich im Sommer mit ihnen gelegentlich auf eine Fahrt für einige Tage in unserem Bus. Und es ging einmal in den Sommerferien nach München und dann noch weiter nach Garmisch. Und da waren wir auf der Autobahn und plötzlich, da gingen die Wolken zur Seite. Das war so ein bisschen diesig. Und dann sahen wir das riesengroße Alpenmassiv vor uns. Der Jochen guckte durch die Fensterscheibe und war ganz weg. Das hatte er noch nicht gesehen. Das sah anders aus als die hessischen Berge, die er sonst so gewohnt war. Schön und gut, aber es war noch so ein bisschen diesig. Aber am nächsten Tag, da entschlossen wir uns dann ziemlich spontan, wir hatten es nicht geplant, mit der Seilbahn hochzufahren auf die Zugspitze. Da oben angekommen, ja, es waren die gleichen Alpen, die gleichen Berge. Aber wir kamen uns vor wie in einer ganz anderen Welt. Sonnenschein, hellblauer Himmel und die Leute fuhren Ski, es war im Sommer. Ein herrlicher strahlender Sonnentag. Wir hatten eine wunderbare, herrliche Aussicht. Vielleicht ist das ein Bild dafür, was Johannes uns hier verkündet. Der Apostel erinnert einerseits an die Zeit des Alten Testamentes. Ja, auch damals gab es ein Gebot der Liebe. Ein Gebot, kein Gefühl, sondern ein Gebot. Aber wenn wir dieses Gebot nun mit dem Gebot aus dem Neuen Testament vergleichen, ihr Lieben, es ist eine völlig neue, eine völlig andere Welt. verglichen mit der Weite, mit der Helligkeit, mit der Lebendigkeit der Liebe im neuen Bund, kommt uns das Gebot im alten Bund wie ein zwar beeindruckendes, aber doch irgendwie dunkles Massiv vor. Und entsprechendes, das sagt der Herr auch einmal selbst. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, so wie ich euch geliebt habe, haben wir recht gehört, ihr einander liebt. Johannes 13, Vers 33. Das Gebot der Liebe war ein Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Ja, Jesus sprach darüber mit den Pharisäern. Die Pharisäer sind sich mit unserem Herrn sehr schnell einig darin, was denn nun das größte Gebot ist. Das Gebot, in dem alle Gebote zusammengefasst sind. Und das ist das Doppelgebot der Liebe. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Neu ist das Gebot, eben weil inzwischen etwas geschehen ist. Und das, was geschehen ist, das wird uns in unserem Abschnitt angedeutet in Kapitel 2, Vers 8b. Doch schreibe ich euch ein neues Gebot und jetzt kommt's. Was wahr ist in ihm und in euch, weil das wahre Licht schon scheint, schon leuchtet. Ja, da ist etwas geschehen. Das wahr ist in ihm und in euch, also in den wahren Gläubigen auch. Nicht, wenn wir fragen, wie sich diese Liebe wahrhaftig in dem Sohn Gottes gezeigt hat, dann sehen wir Christi Barmherzigkeit. Dann sehen wir seine Langmut, seine Geduld mit anderen Menschen. Ich erinnern wir uns einmal an die Jünger. Wie viel Unglaube, wie viel Murren, wie viel Unverständnis, wie viel Hartherzigkeit treffen wir hier an. Engagiert waren die Jünger, vor allem als es um ein Thema ging. Wer ist der Größte? Da liefen sie zur Höchstform auf. Aber sonst? Da kommt der Herr eines Tages von dem Berg der Verklärung zu einem Teil seiner Jünger und sie hatten sich wieder einmal in ihrem Unglauben demaskiert. Und da stellt Jesus einmal eine Frage, die so demütigend ist, auch für uns. Er stellt die Frage, wie lange soll ich euch noch ertragen? Und wisst ihr, was dann die Antwort ist? Wir lesen sie in Johannes 13, gleich Vers 1. Dort heißt es, er liebte die Seinen bis zum Ende. Trotz allem. Oder erinnern wir uns an Petrus? Ihr braucht jetzt die Stelle nicht aufzuschlagen. Gerade als Petrus mit Eiden und Selbstverfluchungen gesagt hat, ich kenne diesen Jesus von Nazareth nicht. Dreimal hat er es getan. Da hatte er irgendwie Blickkontakt zu Jesus. Jesus, er stand vor dem hohen Priester. Und als er das dritte Mal getan hat, da lesen wir in Lukas 22, da wandte sich Jesus um und blickte Petrus an. Das war's dann mit all den Willensentschlüssen eines Petrus. Herr, ich werde dich auf gar keinen Fall verlassen. Und nach seiner Auferstehung, nach der Auferstehung des Sohnes Gottes, begegnet der Herr dann dem Petrus am See Tiberias, See Genezareth. Da fragt ihn der Herr dann dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als diese? Christus selbst auf jeden Fall, er liebte die Seinen. Und man sucht eigentlich nach einem anderen Wort, weil dieses Wort Liebe so furchtbar abgegriffen ist in unserer Zeit. Aber wie soll man es anders formulieren? Er meinte uns. Er meinte dich und mich. Und er meint dich und mich. Bis zum Ende. Und angefangen hatte diese Liebe schon lange, lange bevor es uns gab. Vor den Ewigkeiten. Als der Sohn zum Vater sagte, ja, ich gehe diesen Weg, diesen Opferweg, bis hin zum Kreuz. Und dann unmittelbar vor der Fleischwerdung, da können wir einmal hineinlauschen in einem Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn in der Ewigkeit. Es wird uns berichtet im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10. Da sagt der Sohn zum Vater, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches, also im Alten Testament ist von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Gehorsam des Sohnes gegenüber dem Vater. Ausdruck der Liebe zum Vater, aber eben auch zu uns, bis zuletzt. Und dann kam der Sohn, er, der von Ewigkeit zu Ewigkeit mit dem Vater in einer engsten Liebesgemeinschaft verbunden war, er kam hinein in diese Welt. Und wir hörten es vorhin. Was sagte Johannes in Johannes Kapitel 1 im Evangelium? Das Licht, es leuchtet in die Finsternis. Und das ist klar, wenn Licht in der Finsternis leuchtet, dann wird es hell. Und dieses Licht, es hat bis heute nicht aufgehört zu leuchten in unserer Welt. Oder so wie es in unserem Abschnitt hier formuliert ist. Das wahre Licht, es leuchtet schon. Und die Finsternis, sie vergeht. Oder sie ist eigentlich steht hier, sie ist im Vergehen begriffen. Das ist ein Prozess. Und durch diesen Weg der Erniedrigung unseres Retters, seiner Fleischwerdung, ist dieses Gebot der Liebe, ganz und gar neu geworden. Ich erinnere noch einmal an das Wort von Samuel Rutherford, das ich schon einmal zitierte. Jesus Christus, er kam ins Fleisch. Das ist nichts anderes als Liebe, gehüllt im Fleisch. Kompakte, reine, glühende Liebe. Liebe aus der Herrlichkeit Gottes. Das ist uns in Bethlehem, in der Krippe, offenbar gemacht. Liebe, die, wie Johannes es hier sagt, wahr geworden ist. In ihm, in Christus, ist Liebe Realität geworden. Vielleicht können sich das manche nicht vorstellen. Ich vermute mal, die Kinder ganz sicher nicht. Aber es gibt eine große Anzahl von Menschen, die haben ganz einfach Angst vor den Weihnachtstagen. Angst vor der Einsamkeit. Angst vor dem Alleinsein. Angst, dass ihnen dann eben die Decke auf den Kopf fällt. Zu keiner Zeit ist die Selbstmordrate so hoch wie gerade zur Weihnachtszeit. Aber auch manche, die heute Abend zusammen sind, die haben eigentlich einen Widerwillen. Angst vor dem Krampf, dieses Zwangs, nett sein zu müssen zueinander. Aber man versucht es, damit wenigstens an diesem Tag die Stimmung nicht flöten geht. Aber seien wir ehrlich, Weihnachten ist dann grausam, wenn Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden. Wenn Stimmung wichtiger wird als Realität. Und wenn die Geschenke zentraler stehen als das Geschenk. wenn die Wahrheit, wenn die Realität der Liebe Gottes zu uns eingeebnet wird in eine im Vergleich dazu nur sehr seichte Stimmung. Ein wahres Fest der Liebe im wahrsten Sinne des Wortes kann es nur sein, wenn wir den kennen. Ja, wenn wir uns an den klammern, oder noch richtiger, wenn uns der festhält, in dem die Liebe Wahrheit, Realität geworden ist. In diesem Licht, das hineingekommen ist, auch in unsere Finsternis, Düsternis und Dunkelheit. Die Gnostiker damals, sie sagten, im Grunde brauchen wir Christus, nicht einen fleischgewordenen Gott, den brauchen wir nicht. Das Licht, das haben wir irgendwie in uns. Wir haben die bedeutenden Erfahrungen. Und so hielten sie sich fest an ihren religiösen Bewusstseinszuständen. Aber in das Licht, welches Christus ist, zu treten, nein, das wollten sie nicht. Sich diesem Evangelium auszusetzen, dieses Evangelium im Glauben anzunehmen, dafür waren sie zu klug, zu erleuchtet. Sie hatten eigene Ziele, eigene Vorstellungen. Sie traten auf mit der Idee, wir sind den einfachen Christen, die die Liebe Gottes in diesem Kind in der Krippe erkennen, weit überlegen. Wir glauben nicht, dass Gottes Liebe sich darin gezeigt hat, dass das Wort, das beim Vater war, nun Fleisch geworden ist. Wir haben schon öfters gesagt, nicht? Das ging bis dahin, was wir ein paar Mal in der Weihnachtsgeschichte lesen. Maria wickelte ihn in Windeln. Bis dahin an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Der Sohn Gottes. Den Christen, die von dieser Lehre angefochten wurden, ruft Johannes nun zu, seid nicht entmutigt und fragt auch nicht nach euren inneren Stimmungen oder Erleuchtungen. Lasst euch und alles fallen und eilt zu dem, der euer Heil ist. Dankt Gott dem Vater für seinen Sohn in der Krippe, in dem die Liebe wahr geworden ist. Da kann dann alles zusammenbrechen. Eines bleibt. Jesus Christus, er ist gekommen. Er ist für euch gekommen. Darum ist Licht da. Darum ist Leben da. Und darum ist Liebe da. Und diese Liebe, sie ist Realität in Christus. Und nun fügt Johannes noch etwas hinzu. Sie ist auch wahr geworden in euch. In euch. Stellen wir uns einmal vor, der Apostel Johannes käme heute Morgen in unsere Gemeinde. Und er würde fragen, ich will von euch jetzt nicht wissen, wie viele innere Erfahrungen oder vermeintliche Erleuchtungen ihr im vergangenen Jahr hattet oder wie fromm ihr euch fühlt, sondern liebst du deinen Bruder? Liebst du deine Schwester? Und zwar deswegen, weil du die Liebe Gottes des Vaters in seinem Sohn erkannt hast. Kümmert dich, was dein Bruder und deine Schwester tun, denken, was sie umtreibt. Kannst du dich in der Gemeinde zurücknehmen zugunsten seiner? Bist du bereit, dich in der Gemeinde für deine Geschwister aufzuopfern, auch wenn es schwerfällt oder wenn es keiner sieht? Ich bin sehr dankbar, wie gut das hier mit dem Putzen klappt. Das nimmt keiner wahr. Nicht, wer hier vorne steht, das nehmen alle wahr. aber die Arbeiten, die im Verborgenen geschehen. Oder dass du im Kindergottesdienst, in irgendeiner Gruppe, sonst mitarbeitest und dafür darauf verzichtest, während dieser Zeit hier im Gottesdienst das Wort Gottes zu hören. Johannes kann sagen, ich sehe dieses neue Gebot, die wahre Liebe auch in euch. Merken wir, Christentum ist sehr praktisch. Weihnachten, dass Christus Fleisch geworden ist, der Sohn Gottes Fleisch geworden ist, das ist sehr praktisch, das ist sehr konkret. Denn angesichts dieses Lichtes, das in unsere Finsternis gekommen ist, da verschwindet die Boshaftigkeit, auch der Zynismus. Auch die Boshaftigkeit, auch die Ichhaftigkeit, auch das Berechnende im Umgang miteinander. Eines der wegweisenden Worte von Johannes Calvin lautete: Lux lucet in tenebris, also das Licht leuchtet in die Finsternis oder in der Finsternis. Und wenn wir von dieser Liebe sprechen, dann geht es nicht um eine angelernte, antrainierte Disposition von Freundlichkeit. Nicht das kann man in Fortbildungskursen oder auch in Trainings, Wochenendveranstaltungen irgendwie sich antrainieren. Sondern es ist die Strahlkraft der Liebe dessen, der sich erniedrigt hat. In jener Nacht. Bis zur Krippe, der ein Diener geworden ist. Und nicht nur so getan hat, sondern wirklich, wahrhaftig unser Diener geworden ist. Wenn wir hier von Liebe sprechen, dann sprechen wir von einer Liebe, die sich geopfert hat, die sich erniedrigt hat. Das ist das neue Gebot. Das ist die neue Wahrheit, die durch Christus in diese Welt gekommen ist. 1. Johannes 4, Vers 10 lesen wir es klar und deutlich. Darin besteht die Liebe. Worin? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und worin zeigt sich das? Dass er seinen Sohn gesandt hat. Dann heißt es weiter als Sühnopfer für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 10. Und wenn Gott seinen Kindern das Gebot gibt, liebt euch, dann ist das wahrlich etwas anderes als die mehr oder weniger beschwörende Formel, geht nett miteinander um. Das radikal Neue dieses Gebotes ist, was Liebe ist, das erkennen wir erst, wenn wir die Erniedrigung, also die Fleischwerdung Christi, im Geist, im Glauben erfasst haben. Jetzt die Frage, haben wir das verstanden? Dann ist uns ein Blick geschenkt worden, der größer, der weiter, der gewaltiger ist, als was wir einst erblickten, als wir mitten in den Alpen standen. Dann bestimmt dieses Geschehen unser ganzes Leben. Möge Johannes das auch zu uns sagen können, was er diesen Christen sagt. Ja, es ist auch wahr geworden in euch. Ich sehe, dass ihr bereit seid, euren Geschwistern zu dienen, so wie Christus Diener unter uns geworden ist. Möge Johannes das auch zu uns sagen können. Ich sehe, dass ihr den anderen höher achtet als euch selbst. Dass ihr euch so erniedrigt, wie Christus sich erniedrigt hat und die Seinen geliebt hat. Aber wenn wir diese Liebe erfasst haben, dann sollten wir damit rechnen, nicht, dass wir wieder geliebt werden, sondern im Gegenteil. Wir werden mit Verfolgungen rechnen. Wir brauchen nur die nächsten Kapitel zu lesen, da spricht Johannes genau darüber. Sie werden Böses über euch reden und euch antun. Die Gnostiker, sie werden euch hassen, denn das können sie nicht ertragen, dass jemand das Licht, das Leben, das Heil nicht in sich sucht, sondern wegschaut von sich, in diesem Kind, dort in der Krippe. Ob du die Fleischwerdung Christi verstanden hast, das hängt dann davon ab, ob du auch wegblicken kannst von dir und deinen Bruder, deine Schwester siehst. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 9 sagt der Apostel Johannes es dann folgendermaßen. Wer da sagt, dass er in dem Licht sei und doch seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis bis jetzt. Also mit anderen Worten, völlig egal, wie viel Licht du meinst, in dir zu haben, wenn du nicht liebst, wandelst du in der Finsternis. Wenn du deinen Bruder und deine Schwester nicht liebst, dann bringst du mit deinem Leben zum Ausdruck, dass du Christus nicht liebst, dass du Gott nicht kennst, dass du das neue Gebot nicht verstanden hast. Egal, völlig egal, was du sonst verbal noch artikulierst, noch von dir gibst. Da könnte man jetzt sagen, Johannes, wie kannst du so etwas Hartes sagen? Da vergeht einem ja die Feststimmung. Aber noch einmal, das Wort Gottes ist nicht dazu da, um uns in eine Stimmung hineinzuversetzen, sondern um uns Wahrheit, heilsame, gesund machende Wahrheit mitzuteilen. Dass genau das es ist, was der vom Geist Gottes inspirierte Apostel hier meint, das illustriert Johannes dann auch anhand, ich sag mal, zweier Fallstudien in den Versen 10 und 11. In Vers 10 nennen wir diesen Mann mal Herrn Christ. Er ist ein wahrer Glaubender, er ist ein wahrer Bruder und er wandelt nicht in der Finsternis, sondern im Licht. Und dann in Vers 11, da wird uns noch jemand genannt, nennen wir einmal den Herrn Erleuchteten. Dieser Mann behauptet, ein Christ zu sein, aber er liebt seinen Bruder nicht, er hasst ihn. Johannes sagt, er wandelt in der Finsternis. Zunächst also der Erste, der Herr Christ. Johannes sagt hier drei Dinge, nennt drei Dinge über diesen Mann, über diesen Menschen. Erstens, er liebt seine Brüder und seine Schwestern. Was ist ein Bruder? Nun, ein Bruder ist jemand, der den gleichen Vater wie ich hat. Dann ist es mein Bruder. Er sucht das Beste für ihn, er liebt ihn. Das Zweite, was über diesen Mann gesagt ist, über diesen Herrn Christ, er bleibt in dem Licht. Das heißt, er bleibt in dem neuen Gebot. Es ist sein neues Lebenselement. Und wenn er einmal in Sünde gefallen ist, und das passiert bei jedem von uns, diesseits des Grabes, immer und immer wieder, dann flieht, dann eilt er zum Licht. Und drittens wird über ihn gesagt, es ist kein Ärgernis in ihm. Was heißt das? Das heißt hier nichts anderes als, sein Leben ist so, dass andere in seinem Leben sehen können, was Jesus gesagt hat, ich habe es vorhin schon zitiert. Durch die Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr in Wahrheit meine Jünger seid. Etwas irritiert die Welt. Das ist, wenn Christen sich streiten. Was sagen sie dann? Die sagen, ach, die Christen sind ja auch nicht besser als wir. Das kriegen wir auch hin. Warum sollte ich in eine Gemeinde gehen? Warum sollte ich zu Christen hingehen? Möge der Herr es schenken, dass unser Leben so ist, dass niemand über uns sagen muss, du hast mich davon abgehalten, zum Herrn zu kommen. Und dann ist da dieser Herr Erleuchtete. Und das Erste, was über ihn gesagt ist, er ist in der Finsternis. Was auch immer er sagt, über welche Lichter in sich und um sich herum er auch sonst noch redet, Finsternis umgibt ihn. Zweitens, mehr noch, er wandelt in der Finsternis. Er lebt aus seiner eigenen, sich selbst, vielleicht auch seiner frommen, in den Mittelpunkt stellenden Natur. Er kann religiös sein. Er kann sehr viel reden und Frommes behaupten, aber er führt nicht ein Leben, das bestrahlt ist von der Liebe, die in und durch Christus wahr geworden ist. Und so hasst er seinen Bruder. Er ist im Grunde erfüllt von Neid, von Eifersucht. Ja, mehr noch, dieser sogenannte Erleuchtete, er ist so verblendet, dass, wie es Johannes hier sagt, er überhaupt nicht weiß, wohin er geht. Er tappt bei allen seinen vorgeblichen Erleuchtungen umher, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Diese Erleuchteten, sie sind so blind, dass sie noch nicht einmal sich selbst wahrnehmen können. Und jeder, so sagt es hier, der Apostel Johannes, der in seinem Herzen Bitterkeit hat, Hass hat, ist blind, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Er ist von seinem Hass aufgefressen. Dieser Abschnitt, er stellt uns heute Fragen. Fragen, denen niemand von uns ausweichen sollte. Eine solche Frage lautet: Liebe ich meinen Bruder, meine Schwester, meine Geschwister? Du sagst vielleicht, naja, aber ich liebe Gott. Der Apostel Johannes geht auf diesen Einwand schon einmal ein, in 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, so sagt er dort, ich liebe Gott, ich füge jetzt mal was hinzu, dann sagt er, prima. Nur schade, dass du diesen Gott nicht sehen kannst. Und solange du diesen Gott nicht sehen kannst, fang schon einmal bei deinem Bruder, bei deiner Schwester, den du sehen kannst, an. Wenn du das im Glauben erfasst hast, was in Bethlehem geschehen ist, dann wirst du deinen Bruder und deine Schwester anders behandeln. Nochmal, nicht perfekt. Jeder von uns fällt. Das wird, Perfektion wird diesseits des Grabes niemandem gelingen. Aber du fängst wenigstens mal an, über dich selbst zu erschrecken, erschreckt zu sein. Du wirst entsetzt sein über dich selbst, wenn du wieder einmal feststellst, wie viel Dunkelheit, wie viel Finsternis noch in dir ist. Und dann wirst du zu dem fliehen, zu dem, der das Licht ist. Und du wirst dann aus tiefstem Herzen erschrocken über dich selbst um Vergebung bei dem bitten, der das Leben ist, der gekommen ist zu unserem Heil. Vielleicht sagst du, naja, einige aus der Gemeinde, die habe ich gern. Man kann ja schließlich nicht alle gern haben und sich nicht um alle kümmern. Naja, stimmt. Unsere Gemeinde ist zwar noch von ihrer Größe her durchaus überschaubar. Aber noch einmal die Frage, was ist es, wenn ich mitbekomme? Leid, Schmerzen. Sind wir überhaupt in der Lage, mit den Weinenden mitzuweinen? Oder rührt es uns eigentlich nicht? Freuen wir uns mit denen, die sich freuen? Kümmert es mich, wenn jemand in der Gemeinde einsam ist, isoliert ist? Und noch einmal, ein Kümmern nicht mit Worten, das kriegten die Gnostiker auch noch hin, sondern durch Taten, durch Handlungsweisen, durch Verhalten. Johannes sagt, wenn du nicht umkehren willst, wenn du nicht den suchst, der dein Heiland ist, der sich erniedrigt hat und Menschengestalt angenommen hat, dann zeigst du damit an, dass du kein Christ bist, dass du nicht in der Liebe bist, im Licht. Und wenn du das feststellst, dann bitte ich dich, gehe noch heute auf deine Knie und schrei darum. Finde keine Ruhe, bis du diesen Herrn, diesen Retter, diesen Sündenvergeber gefunden hast, der zu deiner Rettung nach Bethlehem kam. Vielleicht sagst du, ich werde meine Brüder lieben, aber im Himmel, hier auf Erden mit allen ihren Schwächen, Fehlern, Peinlichkeiten, nee, das belastet mich zu sehr, das irritiert mich. Aber das, was Johannes hier schreibt, das schreibt er hier für die Erde. Ihr Kinder, hört mal gut zu. Eines der schlimmsten Dinge für Papa und Mama ist es, wenn sie feststellen müssen, dass die Kinder sich untereinander streiten. Dass die Geschwister immer nur Krach miteinander haben. Und wenn das schon bei euren irdischen Eltern so ist, können wir dann irgendwie ermessen, wie furchtbar das auch für Gott, den Vater, sein muss. Wenn du sagst, ich will Christus, dann kannst du nicht sagen, aber die Seinen, die Christen, die will ich nicht. Weihnachten, ja, recht verstanden, ist es das Fest der Liebe. Das Fest der gewaltigen Liebe. Der Liebe Gottes zu uns. Und ich hoffe, wir haben jetzt verstanden. Nicht das Fest von Sentimentalitäten, sondern Liebe beginnt mit der Erkenntnis, was der für einen Erniedrigungsweg gegangen ist, der in der Gestalt Gottes war, sich selbst erniedrigte, Mensch wurde, Knechtsgestalt annahm und schlussendlich sich erniedrigte, bis zum Tod am Kreuz. Und wenn du das erfasst hast, was Gott der Vater für eine gewaltige Gabe, für ein gewaltiges Geschenk uns gemacht hat, als er seinen Sohn hineingab in diese Welt, in diesen Kosmos, dann ist das unvergleichlich herrlicher, wie wenn du mitten in einer von der Sonne bestrahlten Berglandschaft stehst. Wenn du diese Liebe Gottes erfasst hast, in der er seinen Sohn in diese Welt hineingesandt hast, dann ist auch für dich Weihnachten geworden. Amen.